Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wie immer mit dabei sind die liebe Anne.
Schönen guten Tag.
Und der wundervolle mittelalterliche Daniel.
Ja, guten Tag.
Ich habe jetzt eine mittelalterlichere Begrüßung erwartet.
Ich auch. Ich bin auch enttäuscht.
Eure Lordschaft?
So, jetzt da. Wir sind mittlerweile bei der 220. Folge anbelangt. Nicht mehr lang und die Schnapszahl ist vorhanden. Ich bin dafür, dass wir dann in dieser Folge schön saufen werden. Alkohol kennt ein Limit. Ja, die MLS hat wieder begonnen. Wir sind zurück. Die Liga kommt mit frischem Design und frischen Teams oder einem frischen Team in die Saison und mit einem ersten Spieltag, der es durchaus in sich hatte. Und zudem werden wir noch in der Eastern Conference die ersten 7 Teams ein bisschen genauer analysieren mit den Kadern, mit Ab- und Zugänge, wo vielleicht noch was gemacht werden muss, was wir so denken, wie dieses Team dann abschneiden wird. Dann hätte ich gesagt, fangen wir mit dem Spieltag an. Und was habt ihr so gesehen vom ersten Spieltag? Oder wie habt ihr ihn mitverfolgt? Oder
also stellen wir erstmal fest, das war nur ein Trainingsspieltag. Das war kein echter. Weil die Saison fängt erst nächste Woche an.
Das stimmt, ja. Absolut. Korrekt. Gut, da sind wir uns einig. Wie habt ihr den Trainingsspieltag erlebt?
Also ich habe mir die allererste Partie, die Saisoneröffnung angesehen, bei der ich nicht verstanden hatte, warum das diese Partie ist und keine andere.
Ja.
Weil, also warum war denn LAFC gegen Minnesota die Saisoneröffnung und nicht wie in wahrscheinlich jeder anderen Liga und wo es auch sinnvoll wäre, LA Galaxy gegen auch noch den Liga-Neuling San Diego? So, nee, du machst halt LAFC gegen Minnesota. Das war, ehrlich gesagt, auch eine ziemlich langweilige Partie. Ich fand sogar eigentlich Minnesota das stärkere Team, weil sie erheblich mehr Chancen hatten, die mehr versprochen hatten. Im letzten Angriff hat es dann immer nicht ganz gereicht, aber da war schon das eine oder andere mit dabei. Da war auch ein bisschen Pech mit dabei. Klar, auch der LAFC hatte seine Chancen, aber ja, dass sie dann da am Ende mit 1-0 gewinnen, war jetzt nicht so sehr verdient, fand ich. Aber wie gesagt, das war echt eine langweilige Partie. Ich habe mir mehr versprochen.
Ja, ich glaube, die Intention der MLS war, dass das Beste nicht zu Beginn kommt, sondern das Beste bekanntlich zum Schluss. Ergo war die Galaxy als letztes Team dran im Derby gegen San Diego. Das war vermutlich die Intention hinter der MLS. Aber wie du gesagt hast, in jeder anderen Liga spielen wir auch übrigens von August bis Mai. Aber in jeder anderen Liga hat auch der Meister das Auftaktspiel der neuen Saison.
Ja. Für den LAFC hat Neuzugang Jeremy Iwuse getroffen. Nach Vorlage von Nathan Ordaz. Ich habe jetzt zu dem Spiel tatsächlich nichts gesehen, weil ich konnte an dem Tag nicht. Aber ich habe mir die Highlights angesehen und ja, das ist schon eine Kunst, da 7 Minuten Highlights erstmal zusammenzuschneiden bei dem Spiel. Das Tor war ganz gut, schön rausgespielt, aber ja, nichts Besonderes, langweiliger Auftakt, aber es ging spannender weiter, sagen wir mal. Fangen wir schon mal mit dem ersten kleinen Aufreger an. Unsere altbekannten Freunde aus Miami traten gegen die altbekannten Freunde von Anne aus New York auf. Und Anne, das war doch bestimmt die Traumpartie für dich, oder?
Unsere altbekannten? Hä? Von welcher Partie redest du? Ich bin völlig verwirrt.
Miami gegen New York City FC.
Die? Was jucken die mich denn?
Das ist
war,
richtig,
war irgendwie auch eine gut torreichere Partie, aber waren jetzt nicht die sympathischsten Teams, also waren sie mir auch egal.
So kann man es auch nennen. Man kann auf alle Fälle auch sagen, es gab 10 Minuten Nachspielzeit, denn nach der 90. Minute führte der New York City FC noch 1-0 und Ja, das darf nicht sein, dass New York City FC gewinnt gegen Miami im ersten Spiel. Deswegen 10 Minuten draufklatschen, dann in der 90. plus 10 gab es dann das Tor für Miami zum 2-2. Man muss aber sagen, es war echt gut rausgespielt und echt schön gemacht. Messi bereitete das Tor auf den, ich kenne den Namen nicht, ich denke, es war ein Jugendspieler, Telasco Segovia vor. Der dann auch echt schön vollendet. Ich sehe gerade 21-jährige Venezuelaner. Wie nennt man die? Venezuelaner? Hilfe, helft mir.
Venezuelaner.
Schau, okay, gut. Ich sehe schon, komm, wie laut die ganzen Leute schreien, dass wir das komplett falsch ausgesprochen haben. Naja. Kam im Sommer tatsächlich aus Portugal. Okay. Doch kein Eigengewächs. Aber ja, die Partie endete 2-2 mit sehr langer Nachspielzeit. Ich konnte jetzt nicht rausfinden, wieso die so lang war, die Nachspielzeit. Ich habe es versucht, vielleicht noch irgendwas zu finden, ob es da eine Unterbrechung gab oder irgendeinen Vorfall, aber ich habe da jetzt nichts gefunden. Deswegen, ja, vielleicht übersehe ich da irgendwas. Vielleicht war die auch einfach nur willkürlich viel zu lang. Keine Ahnung. Miami kassierte auch noch eine rote Karte. Avilés, der auch das 1-0 schoss. Das heißt, ja, Tor und Duschen. Arbeitstag ist vollendet. Ich glaube, das Tor war in der 5. Minute, zum Duschen ist in der 23. Also der hat wirklich nur das Nötigste gemacht.
Ist Messi
Das nicht.
eigentlich Kapitän, ja, oder? Also es hat sich nicht
Ist
geändert.
Kapitän. Ja. Der hat sogar nach Abpfiff noch eine gelbe Karte bekommen
Genau
wegen
darauf wollte
Meckern
ich
beim
nämlich hinaus.
Schiedsrichter.
Es gibt in dieser Saison eine neue Regel bei der MLS. In der Bundesliga kennt man sie schon, nämlich nur noch der Kapitän darf jetzt mit dem Schiedsrichter sprechen. Das ist jetzt seit dieser Saison eingeführt. Was Messi allerdings gemacht hatte, war, ich glaube, das war sogar schon nach dem Schlusspfiff oder wenn dann ganz kurz davor,
Ja,
er hat einfach den Schiedsrichter die
nach
ganze Zeit
Abpfiff.
belabert. Und der hatte dann irgendwann so die Faxen dicke mit ihm, dass er ihm die gelbe Karte gab.
Das passiert wohl auch im Messi. Aber gut, man muss da auch rigoros durchgreifen.
Ja. Schon
Dann,
sehr gut, dass der
ja.
Schiri Eier gezeigt hat und auch Alba, glaube ich, die gelbe Karte gegeben hat,
Auch meckern, ja.
nachdem er die rote Karte gezeigt hat an den Verteidiger für eine klare Notbremse. Also ich weiß nicht, ob es für Meckern war,
Doch,
aber es
also.
war halt zeitgleich. Deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, weil
Ja, oder
man
wegen
hat in den Highlights ein
Anquatschen.
bisschen gesehen, dass er ihn angequatscht hat oder was weiß ich. Deswegen finde ich es wirklich gut, dass sie das mal umgesetzt haben, die Schiris.
Ja, also bei ihm ist es ja sehr wahrscheinlich, dass er die gelbe Karte dafür bekommen hat, dass er ihn überhaupt angequatscht hat, weil es ist ja nicht mehr erlaubt. Übrigens, ich weiß gar nicht, wir hatten, glaube ich, in der letzten Folge noch gar nicht über CONCACAF Champions Cup gesprochen, oder? Über das
Nö.
erste Hinspiel? Nee, hatten wir noch nicht.
Ach, ist ja auch noch nichts
Ist
passiert.
auch
Es
nicht
wird ja erst interessant, wenn wir in der
wichtig.
finalen Phase sind.
Genau, ist auch völlig unwichtig, die Zeit und auch
Ja.
gegen wen sie gespielt haben. Aber da gab es was Interessantes, weil jetzt habe ich, weil wir so lange drumherum gequatscht haben. Ach nee, da ist mein Faden wieder. Es gab im Nachhinein von diesem Spiel ein bisschen Ärger für den Schiedsrichter. Weil dieser Schiedsrichter hatte Messi nach dem Spiel um ein Autogramm gebeten. Das Autogramm war für jemanden irgendwie aus seiner Verwandtschaft, ein Kind mit Behinderung, gab trotzdem ziemlichen Ärger. Er hat vom Verband irgendwie dafür auch Strafe bekommen, war auch einverstanden, hat auch eingesehen, dass das ein Fehler war. Und nachdem Messi jetzt in dem MLS-Spiel gelb wegen Vollquatschen bekommen hat, gab es natürlich so die Trash-Talker im Internet, die meinten, naja, wahrscheinlich hat er den Schiedsrichter um ein Autogramm gebeten und der hatte keinen Bock drauf.
Ja, das werden wir nie erfahren. Verdammt.
Nein, also ich muss dazu ganz ehrlich sagen, das war die Schiedsrichterin, oder? Im Spiel gegen Kansas, die das gemacht hat, oder?
Nee, nee,
Vincent,
nee,
Anne. Nee,
das war ein R gewesen. Ich habe den Namen gerade vergessen, aber es war ein
ach,
Typ.
war das Marco Ortiz, Claudio Barea oder Michael Esponisa?
Glaube,
Nein.
ja.
Ist ja auch egal. Ich finde, wenn du schon auf dem Platz stehst und irgendwie jemanden in der Familie hast und in wem das aus guter Sicht oder ein guter Zweck dahinter steckt, dann ist das ja völlig legitim, weil ich halte ja die Schiris für so weit professionell, dass die trotzdem ihre Linie durchziehen, auch wenn es jetzt ein Superstar wie Messi ist, weil klar, wie oft darfst du jemanden pfeifen wie Messi? Wahrscheinlich einmal im Leben. Deswegen kann ich es verstehen, dass ein Tippspiel bestraft wurde, aber das kannst du nicht bringen. Aber ich kann trotzdem verstehen, dass der Schiri das gemacht hat.
Ja, ich bin ihm da tatsächlich auch gar nicht böse. Also, wenn es jetzt für ihn gewesen wäre, hätte ich gesagt, nee, das geht gar nicht. Aber in dem Fall ist es halt für ein Kind mit Beeinträchtigung. Ja, also er ist dafür bestraft worden, hat es eingesehen, ist alles okay.
Dann kommen wir zum nächsten Match, was aus deutscher Sicht ganz interessant war. Atlanta gegen Montreal endete 3:2, also auch sehr torreich. Vor allem die Schlussphase ging es ein bisschen ab mit Toren und gelben Karten und ganz vielen Auswechslungen, da kam alles auf einmal zu. Aber aus deutscher Sicht deshalb, weil bei Montreal zwei Deutsche auf dem Platz standen und gestartet sind. Einmal mit Fabian Hervers und mit Prinz Owusu, was auch zwei Neuzugänge sind im Sommer. Dadurch durfte die Mannschaft auch ein bisschen mehr im Blickfeld bei uns rutschen und mal gucken. Und Owusu hat auch schon mal gleich ja, gezeigt, wo der Nagel hängt, denn er bereitete ein Tor vor und schoss dann später auch noch eins. Also ein Tor, eine Vorlage im ersten Spiel, ja, kannst du nicht besser machen. Herbers wurde dann kurz nach der ersten Halbzeit ausgewechselt. Owusu wurde dann später, glaube ich, zur 80. ausgewechselt. Aber trotz dieser Leistung von
Atlanta hat gesagt, es ist ihnen Latte.
ja, trotz dieser Leistung von Owusu reicht es nicht zum Sieg, denn Atlanta schoss halt dann doch nochmal drei Tore mehr. Und vor allem eben, wie von Anne gerade schon angesagt, Emanuel Latte-Latt. Ihm war das alles.
Das war eben quasi Latte wie ein Macchiato, oder?
Genau so. Ah, scheiße, jetzt habe ich den ESC-Song von Estland im Ohr. Verdammt.
Das wird eine harte Saison für alle werden, weil jedes Mal, wenn er ein Tor schießt, kommt von uns dieser Witz.
Oh Gott, das, naja. Ihr
Ja,
Zuhörer, ihr werdet das
oder
schon
wir
irgendwie
sagen
aushalten.
irgendwie, ja gut, dass die Messlatte heute besonders tief um zu treffen.
Daniel, spar dir die bitte auf, bitte.
Okay.
Ja. Er traf auch zweimal und dann zu 3:2 am Schluss hat doch Edwin Mosquera getroffen nach Vorarbeit von Miguel Almiron, der somit dann auch bei seiner Rückkehr schon mal einen Scorer sammeln konnte. Habt ihr was zu dem Spiel noch?
Nein.
Anne, willst du was zu deinen Red Bulls sagen? Also zu dem Testspiel da, aber war ja nur Testspiel.
Ja, mussten auswärts gegen Cincinnati ran. Ich habe das Spiel nicht gesehen, aber was ich so gelesen habe, sie haben wohl eigentlich ganz gut gespielt, haben 1-0 verloren, also nichts Tragisches. Ja, das ist wohl in einer blöden Phase passiert. Eigentlich waren sie in dieser Phase gerade ganz gut. Ja, lief es eigentlich ganz gut. Und dann ist der Treffer eigentlich sehr, sehr unglücklich gewesen. Ist wurscht. Die ersten Tage sind ja eh alles nur Trainingsspieltage und die sind wild. Also auf die kann man ignorieren.
Genau. Ihr habt ja jetzt auch da im Testspiel mit Robin Hack und Choupo-Moting zwei Deutsche starten lassen. Mal gucken, wie es bei euch beim ersten MLS-Spieltag dann aussieht.
Genau.
Aber ja. Genau. Für Cincinnati im Testspiel traf dann auch Neuzugang Kevin Benkei, der ja für boah, 14 Millionen kam, glaube ich. Vorarbeit war DeAndre Yedlin, der nach langer Verletzungspause auch wieder ja, sein Comeback gefeiert hat.
Das freut mich übrigens echt persönlich für ihn. Das ist ein absolut genialer Baller in meinen Augen.
Detlin?
Der leider bei einem falschen Team gelandet ist, kurzzeitig, aber ja.
Wieder auf guten Wegen gefunden hat mit
Das ist wieder
Cincinnati.
auf gutem Weg, ja.
So ein kleiner Ausrutscher da aber in Miami, das kann schon mal passieren. Der wollte auch nur ein Autogramm von Messi. Oder von Julian Gressel, wer weiß. Genau. Dann wird ich noch kurz sage zu Columbus Chicago, endete 4:2 für Columbus. Zu dem Spiel habe ich jetzt leider nichts gesehen. Weiß nicht, ob ihr noch was dazu sagen könnt.
Was auffällig war, dass Chicago ziemlich stark angefangen hatte. Sie führten nach 20 Minuten mit 2:1, aber danach haben sie dann angefangen, irgendwie wieder abstruse Sachen zu machen, so Eigentor und da, ja, und dann kam Rossi, der hat sie halt vernichtet.
Ich sehe auch gerade, dass Brian Guterres bei Chicago Doppelpack gemacht hat, beide Tore und beide Tore vorgelegt hat, auch ein Jonathan Bamba, kennt man vielleicht aus Europa von Lille. Und bei Columbus hat auch Diego Rossi doppelt getroffen. Also ja, Doppeltorschützen waren hier am ersten Spieltag einige vorhanden, wie ich sehe. Dann auch zu DC United Toronto kann ich jetzt nichts sagen. Partie endete 2-2, auch relativ torreich. Mit Toren bei DC von Boris Enno und Christian Benteke und bei Toronto haben Jonathan Osorio und Federico Bernardeschi getroffen. Genau, aber nee, hab da jetzt auch noch keine Highlights gesehen zu dem Spiel. Bei DC United hat auch der neue südkoreanische Keeper Kim gespielt. Der wird ziemlich hochgehypt in der MLS-Community, was ich so mitkrieg. Mal gucken, was der so leistet.
Ich bekomme übrigens immer sehr, sehr viele E-Mails von DC United, DC United und dem New York City FC, weil ich dort bei denen ja mal Karten kaufen musste. Und
Eben.
also seit Wochen ballern die mich wirklich voll mit, ja, kauf Tickets, hier gibt es einen Dreierpack an Tickets und allem möglichen Kram. Und auch vor dem Spiel haben die das nochmal gemacht. Hör auf
Aber
damit,
bei
bitte.
mir auch, ich habe auch DC, Philadelphia und LAFC, da kommen ja auch ganze Zeit, ja, hier Tickets und da, pipapo. Naja. Dann Orlando, Philadelphia. Das Spiel habe ich tatsächlich gesehen. Und ich fand es auch relativ gut. Habt ihr auch was zu dem Spiel gesehen?
Nö.
Nicht gesehen, aber es war ja die erste Partie unter neuem Trainer für Philly.
Genau, Bradley Carnell, der ja davor bei St. Louis unterwegs war. Und ich muss sagen, Philadelphia wirkte wirklich frisch wieder. Und irgendwie, ja, als wäre da neues Leben in dem Team. Also ganz an, also sie haben ganz anders gespielt wie letzte Saison, was ja eher so eine schleppende, trägende, enttäuschende Saison war. Sie gewannen am Ende auch 4-2, also so nach alter Philly-Manier eigentlich wieder. Interessanter fand ich tatsächlich aber die zwei Orlando-Tore, denn die kamen vom Neuzugang Mario Pasalic, den wir ja in der letzten Folge ein bisschen genauer unter die Lupe genommen haben. Ist er halb Deutscher, halb Kroate und hat er in Deutschland gefühlt ganz Baden-Württemberg mitgenommen, hat Daniel gemeint.
Jetzt mal ruhig, der hat Hoffenheim, Karlsruhe und Stuttgart
Stugi.
mitgenommen. Und halt hier Lüdenscheid Nord. Aber das ist, wie gesagt, irgendwie hat zu jeder Fußballer das ein trauriges Kapitel. Und der hat halt vier.
Die Bienen. Ja, aber auch er mit einem Doppelpack im ersten MLS-Spieltag waren zwei schöne Tore. Das 1-0 hat er gemacht und das 2-4, also den Start und den Schlusspunkt hat er gesetzt. Dazwischen hat er dann viermal Philly getroffen, zweimal auch durch Neuzugang Tayo Baribo, Daniel Gastark einmal und Michael Ure. Kai Wagner auch schon mit einer Vorlage, also der kommt da auch gut rein in die Saison. Genau, sonst war so von der deutschen Sicht keine große Beteiligung, glaube bei Philly wurde auch nee, nicht eingewechselt. Rodrigo Schlegel ist Kapitän bei Orlando. Das hat mich irgendwie gefreut. Ich mag den Kerl seit seiner Torwartaktion vor ein paar Jahren. Ja, finde ich ganz cool. Und an sich muss ich sagen, die Partie, also Orlando hat auch sehr gut begonnen, hat auch früh eben das Tor gemacht, obwohl Philly dann zwischenzeitlich das 1-1 gemacht hatte, hat Orlando trotzdem noch weiter gedrückt und war eigentlich die ballbestimmendere Team, würde ich sagen. Aber nach der Halbzeit ist einfach Philly stärker rausgekommen und die haben halt wirklich frisch gespielt, haben das Spiel dann edel gedreht, bis auf ein 4-1. Und dann, ja, am Schluss war es, ja, vielleicht zu lockere Gangart von Philly, dann haben sie noch eins kassiert. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, wenn Philly so weitermacht und Bradley Carnell, ich fand den ehrlich gesagt auch bei St. Louis nicht schlecht, habe ich jetzt nicht verstanden, wieso ihn gefeuert hat. Die waren ja im Tabellenmittelfeld, glaube ich, und das war denen ja der erste MLS-Saison, deswegen jagten. Weiß nicht, von dem her, ich halte noch viel von ihm als Trainer. Und wenn die da so weitermachen, könnten die wieder zu alter Stärke zurückführen, auf alle Fälle. Genau. Dann würde ich sagen, machen wir eine kurze Pause und hören uns gleich wieder.
Starting Grid, der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
I have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari.
klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
So, wir sind wieder zurück und machen weiter beim Spieltag. Ja, wir können jetzt ein bisschen schneller huschen. Jetzt kommen ein paar langweilige Partien. Zum einen ein Testspiel Austin gegen Kansas. 1-0. Dann Houston, Dallas im Texas Derby. 2-1 Dallas. Habe ich jetzt auch nichts gesehen. Wenn ihr irgendwas zu den Partien zu sagen habt, quetscht dazwischen. Nashville, New England 0-0. St. Louis, Colorado 0-0. Dann gab es was Interessanteres. San Jose gegen Salt Lake. Und ja, für mich durchaus ein überraschendes Ergebnis, denn San Jose gewinnt 4-0 nach den letzten zwei Jahren. Überraschend, dass die Salt Lake so in die Schranken weisen. Ich habe jetzt die Highlights gesehen, da kann man nicht viel sagen, aber so was man in der Highlights gesehen hat, sahen die Earthquakes nicht mal stärker aus. Also Salt Lake hatte durchaus mehr Torschüsse Chancen in dem Video und die wirkten auch irgendwie stärker, aber die Tore fielen auf der Seite von den Earthquakes. Jamal Ricketts mit dem 1-0, Rodriguez 2-0, Hossein Boida 3-0 und Victor Costa mit dem 4-0. Na, zählen kommt man auch schon durcheinander. Christian Espinosa sogar mit zwei Vorlagen, also der ist auch wieder voll dabei. Und ja, Bruce Arena haucht in San Jose neues Leben ein. Was denkt ihr? Ist es jetzt so ein One-Taker gewesen, dieses Spiel?
Die ersten drei Spiele sind Anarchie.
Das zum einen, und zum anderen kann ich selbstverständlich erklären, warum Real Salt Lake an dieser Stelle verloren hatte. Deren Trikot ist dermaßen hässlich, dass der Fußballgott gesagt hat, so, ey, nee, das geht nicht. Und ihnen die Niederlage geschenkt hat.
Das Trikot ist halt wirklich hässlich.
Also, ich muss da wirklich sagen, es sieht ja eigentlich getragen, sieht das besser aus, als wenn man das nur so sieht, aber es ist halt trotzdem unterdurchschnittlich schlecht und hässlich.
Ich glaube, du kannst nur Fan sein, wenn du dieses Trikot gut findest. Wirklich, das ist... Grüße gehen raus an Michi.
Es gibt ja weltweit, ich bleibe dabei, abgesehen von Amerika, jetzt mal ausgeblendet, da gibt es natürlich ein paar Salt Lake-Fans, aber außerhalb von Amerika gibt es definitiv nur einen weiteren Fan von Real Salt Lake. Von daher, also ich bleibe bei meiner Theorie. Anders kann ich mir das nicht erklären, weil es ist genauso wie mit San Jose. Mich wundert es, dass da wirklich über 10.000 Menschen im Stadion sind. Also wo nehmen die Zuschauer her? Weil wirklich beide Vereine oder zumindest San Jose ist ja so irrelevant. Sie sind letztes Jahr Kanonenfutter gewesen. Klar, jetzt vielleicht durch den Bruce Arena-Effekt, kann man ja mal so sagen, da haben die wieder Zuschauer. Aber ansonsten, wer denkt sich, cool, hier spielt San Jose gegen Real Salt Lake, das muss ich unbedingt sehen. Ich meine, klar, es hat sich gelohnt, die haben 4-0 gewonnen. Also ich gönne jedem das 4-0, der im Stadion war, abgesehen von den Gästenfans. Das ist natürlich ärgerlich. Aber ansonsten, weiß ich nicht.
Bei San Jose waren tatsächlich sogar 17.000 Zuschauer im Stadion. Und die haben mit Josep Martinez und Chicho Arango durchaus gute Transfers getätigt. Also ja, mal gucken, was die Saison wird. Dann kommen wir zu Seattle Charlotte, Daniel. Time to shine.
Was soll ich sagen?
Jordan Morris hat auf jeden Fall ein gutes Trainingsspiel.
Ja, John Morris, wenn es nicht längst hätte, würde ich sagen Breakout-Season, aber er ist halt jedes Jahr on fire.
Der hat jedes Jahr seine Breakout-Season.
Aber mir gefällt es. Zwei Tore geschossen, leider auf der anderen Seite auch zwei Tore, beziehungsweise ein Eigentor in der 90. Minute 3. Ist ärgerlich, also...
Das ist eigentlich so ein Ding
aber
der
das,
Red Bulls.
Das, was ich so gesehen habe, hat mich eigentlich überzeugt. Und darauf kann man aufbauen. Aber wie gesagt, die ersten drei Spieltage sind Anarchie. Von daher.
Ja, Aber man muss echt sagen, diese Schale-Trikots, diese schwarzen, die sehen halt auch echt sexy aus. Also die gefallen mir wirklich, wirklich gut. Die sind schlicht, haben ein geiles Muster drin, das dezent ist, aber doch auffällt mit dem Silber und Schwarz und diesem alternativen Logo. Ich find's geil. Oder wie findet ihr die Trikots?
Die haben was.
Apropos Trikots, da könnt ihr gern mal bei uns bei Instagram vorbeischauen. Dort haben wir mal alle Trikots gepostet. Da könnt ihr die mal anschauen, die ganzen neuen Teile von der Saison 2025. Gern mal drunter schreiben, was so eure Top und Flop 3 sind. Würde uns mal interessieren, was ihr da so von den Trikots erzähltet. Dann springen wir weiter zu Portland gegen Vancouver. Das Spiel habe ich auch die Highlights gesehen. Durchaus interessant, da zum einen Vancouver mit 4 zu 1 gewann, was ja im gewissen Cascadia Cup durchaus interessant ist. Und zum anderen ein gewisser Jaden Nelson, der zuletzt per Laie beim SSV Ulm war, der zweiten Liga, das Spiel seines Lebens machte, mit 3 Vorlagen und einem Tor sogar. Also, ja. Einen fetten Lockenkopf obendrauf und ein Torinstinkt, der überraschend stark war. Also ich glaube mal, von ihm könnte man noch echt viel sehen nächste Saison, sage ich schon, diese Saison. Ich werde mal ein bisschen ein Auge auf den Spieler werfen. Könnte vielleicht eine wichtige Stütze bei Vancouver sein, neben Gault und Brian White. Brian White, das hört sich auch irgendwie falsch an, dass der eine wichtige Stütze ist. Naja.
Man muss ja dazu sagen, Kamal Miller ist ja nach 11 Minuten oder so vom Platz geflogen, auch zu Recht, Notbremse.
Ja.
Ähnlich wie bei Miami, also ähnlicher Spot. Und ich fand es cool, dass Brian White direkt aufgestanden ist und mehr oder weniger weitergemacht hat. Also der wollte ja eher das Tor schießen, als dass er jetzt vom Platz fliegt. Aber letzten Endes hat es nichts gebracht. Klar, er fliegt mit Brot vom Platz. Muss man nicht drüber diskutieren, auch wenn sich die Portland-Spieler beschweren. Leider gab es hier keine gelbe Karten für ein paar andere Spieler. Da hätte ich mal ein bisschen Mut zeigen sollen. Und das war halt auch ausschlaggebend, dass du verlierst, wenn du nach 11 Minuten ein IV weniger auf Feld hast, beziehungsweise notgedrungen dein System über einen Haufen werfen musst, dann ist klar, dass du verlierst. Und wie du gesagt hast, Nelson, Sahnetag. Also gerne, gerne wieder. Zwar nicht gegen die Sounders, aber gerne gegen die Timbers.
Er hat diesen Sahnetag nur gegen die Timbers sein Leben lang. Ja, und dann kommen wir noch zum vorhin schon angesprochenen Abschluss dieses ersten Spieltages. Der Meister LA Galaxy empfing das neue Team aus San Diego, was ja auch gleichzeitig ein Derby ist. Die zwei Städte sind ja nur eine halbe Stunde auseinander. Ja, bei San Diego ganz interessant. Löffelsend hat gestartet von Anfang an. Damit war auch auf dieser Seite Deutschland vertreten, auf der anderen eben mit Marco Reus. San Diego, den Kader werden wir dann auch noch in den nächsten Folgen genauer analysieren. Durchaus interessanter Kader. Mal schauen, wie schnell die sich einspielen werden. Es hat sich ja immer wieder gezeigt, dass manche Teams länger brauchten, manche schneller sich einspielen konnten. Ja, San Diego gewinnt 2 zu 0. Bei denen lief es jetzt sehr gut mit Andres Dreyer, dem dänischen DP, den sie sich geholt haben, der halt auch gleich wieder einen Doppelpack gemacht hat. Genau, vorlag einmal Hurricane Lozano und Thomas Angel. Habt ihr
Ich
was?
muss, ja,
Ja?
also erstmal für alle da draußen, ich habe mir den Kader oder habe mir vor ein paar Wochen, so ein, zwei Wochen, sind Diego genauer angeschaut, auf einen kleinen Artikel dazu geschrieben. Wenn wir dran denken, das heißt, wenn Anne dran denkt, dann ist der Artikel jetzt schon draußen und auch verlinkt in der Beschreibung. Und das Spiel kann man eigentlich in einem Satz zusammenfassen, und zwar: Dreier oder Dreier sorgt für den Dreier.
Es war so klar, dass der von dir
Ich
kommt.
habe eine Frage zu LA Galaxy. Wo war denn Nader Djindawi?
Es war so klar, dass die Frage kommt. Das wollte ich euch eigentlich auch fragen. Wo bleibt denn der? Also,
Der hat tatsächlich letztens ein Reel gepostet bei Insta oder so, wo er gesagt hat, dass er jetzt mit der zweiten trainiert und auch mit denen spielt und so.
Ja.
Ich schaue eigentlich regelmäßig auf der Seite von Ventura FC nach, ob der irgendwie im Kader ist oder ob es da irgendwie eine Info gibt, aber irgendwie scheint es dem wirklich dermaßen egal zu sein und das ist wahrscheinlich nur einer von vielen.
Aber die haben, glaube ich, noch gar nichts über Neuzugänge allgemein gepostet, oder?
Ich glaube, die
Ja,
haben auch
keine
noch nicht
Ahnung.
ganz so das Internet für sich
Das ist, wie
entdeckt.
gesagt, die zweite.
Nee. Ich habe nur letztens einen Push gesehen, wo ehemalige LA Galaxy 2-Spieler jetzt mittlerweile spielen. So, und hat mir gedacht, ja, okay, jetzt schau ich mal so an, was die so neue Spieler oder so, aber da findest du halt gar nichts. So, als hätten die noch keinen einzigen neuen Spieler geholt. Weiß nicht, ob da noch was kommt oder keine Ahnung. Aber was ich mich eher
Aber
frage bei LA, ist, wieso Torwartwechsel? Wieso John McCarthy raus, der in der Meistersaison echt stark war? Und wieso ein Nisowitz-Stein, den ich in dem Spiel eher schwach war, fand. Vor allem beim, ich glaube, ersten Tor von San Diego hatte er durchaus eine Mitschuld, fand ich.
ist halt
Da.
Neuzugang, ist halt so der neue Hoffnungsträger,
Und
weiß
der
ich
war
nicht.
letzte Saison auch schon im Kader.
Mal das.
Oder zumindest eine
Doch,
halbe
stimmt, ich bin noch.
Saison.
Ja, ich bin noch bei 2024, es tut mir leid.
Wie, wir haben schon
Mein Hirn
25?
schaltet nicht so schnell.
Aber Yoshida hat ja nochmal einen Vertrag bekommen für ein Jahr, bleibt Kapitän und Stammspieler in der IV. Man muss aber auch sagen, dass die Galaxy, finde ich, eine relativ alte IV hat im Vergleich zu anderen Teams. Sie haben jetzt mit Carlos Garces, ich glaube, der Einzige, der mit 23 definitiv der Jüngste ist. Sonst haben sie eben Zanka, Yoshida und Zavaleta, die alle über 30 sind. Ja.
Ja, die Galaxy bleibt sich treu. Und ich meine, ich fände es eh wichtig, dass mit Yoshida und Ex-Schalker über Marco Reus, ich will nicht sagen herrscht, aber es gefällt mir, dass Marco Reus unter einem Ex-Schalker spielt. Zumindest, dass er Captain ist.
Die feuchten Träume des
Allein
Daniels.
deswegen hat sich die Verlängerung gelohnt. Der kann meinetwegen jedes Spiel drei Fehler machen, ist mir egal, aber es hat sich gelohnt.
Vor allem gegen Kansas dann bitte. Die brauchen wir.
Ja, gegen Kansas macht er euch drei Dinger vorne rein. Da wird er so ein Kopfballungeheuer.
Das wird mich nicht mal wundern. Okay. Habt ihr noch allgemein was zu diesem Spieltag?
Nee, wie wir schon gesagt haben, war eh nur ein Trainingsspieltag.
Ja, genau. Da wird es dann nächste Woche eher um alles. Ich glaube, die Red Bulls spielen ja wegen Nashville. Kansas muss gegen San Jose ran und Seattle gegen Salt Lake. Ja.
Boah,
Also
ich
sie.
hatte so Karma. Ich werde es jetzt kommen. Wir werden aber 3-0 weggewichst von denen, weil ich einfach vorhin meinen Maul zerrissen habe über Salt Lake. Ich sehe es schon kommen. Also an alle da draußen, wenn ihr das rechtzeitig hört, wettet nicht auf die Sounders. Das wird so ein. Ich werde so eine
Oh
Karma-Schelle bekommen.
Mann, naja, mal schauen, was Kansas hat. Entweder macht San Jose nochmal einen 4-0-Sieg oder was weiß ich. Naja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir nochmal eine kurze Pause und gehen danach bei den ersten Teams in der Eastern Conference in die Kaderanalyse und hören uns gleich wieder.
Sie war ein Tennis-Wunderkind. Mit 13 erstmals auf der Profitour, mit 16 schon Olympiasiegerin. Doch mit 18? Verloren, verhaftet, am Tiefpunkt. Jennifer Capriati, ihr Aufstieg war atemberaubend, ihr Absturz umso tiefer. War es der gnadenlose Druck? Das System, das sie ins Rampenlicht drängte, oder hätte ihr Schicksal verhindert werden können? Tatort Sport, Jennifer Capriati, vom Goldrausch zum Drogenskandal. Hört rein, überall, wo es Podcasts gibt.
So, wir sind wieder zurück und kommen zu den ersten Kaderanalysen. Wir fangen in der Eastern Conference an und ja, beginnen gleich mit der Crew aus Columbus. Was man ja zur Crew erstmal sagen muss, von den Transfers her ist es bis jetzt ziemlich ruhig gewesen. Die haben mit Chucho Hernandez einen riesen Abgang oder großen Verlust, den sie für 13 Millionen Euro an Betis Sevilla verloren haben. Und ein Aiden Morris ist ja auch noch weg zu Middlesbrough, aber ich glaube, das war schon letzten Sommer, meine ich. Also der ist schon ein bisschen länger weg. Auf der Zugangsseite gab es eben noch keinen großen Ersatz bezüglich Chucho Hernandez oder ja, keine großen Namen. Also zum einen ist von St. Louis A.C. Jackson gekommen und De Juan Jones von New England. Und man hat, glaube ich, von River Plate noch ein anderes Herrera ausgeliehen. Sonst würde ich jetzt sagen, waren das jetzt keine großen Namen. Verbessert mich, wenn ich jetzt irgendwas übersehe oder so. Also ist noch dort relativ ruhig. Man kann davon ausgehen, dass noch einiges kommen wird. Ja, was sagt ihr oder was denkt ihr, was noch so transfermäßig passieren wird? Der Kader sieht ja noch relativ klein aus, oder?
Die Crew muss definitiv noch nachlegen auf dem Markt. Also machen wir uns nichts vor. Die brauchen auf alle Fälle, oh, ich weiß es nicht, ob sie mit ihrem einzigen Mittelstürmer in die Saison gehen wollen, aber eigentlich ist es fahrlässig.
Mhm.
Entweder die holen sich einen Veteran oder einen ablösefreien Spieler mit MLS-Erfahrung oder die investieren richtig Asche, 10 Millionen aufwärts in einen gescheiten Mittelstürmer und dann brauchen die in meinen Augen, kann man sich jetzt drüber streiten, aber vielleicht noch einen weiteren Innenverteidiger, der auch erfahren ist oder auch noch zusätzlich erfahren ist. Wir haben schon einen erfahrenen IV, aber einfach, dass der Kader komplettiert wird. Weil aktuell, wie du gesagt hast, steht zwar der Kader, oder zumindest der erste Elf, aber es ist nicht ausreichend. Also da fehlen noch mindestens 3-4 Spieler, die auch bei Bedarf oder bei einer Verletzung von einem Stammspieler einspringen können und sofort eine Hilfe sind.
Ja, also absolut, finde ich auch. In der Breite ist er viel zu dünn. Wie du schon sagtest, IVs braucht man. Die waren ja letzte Saison, glaube ich, schon ein richtig großes Problem. Jetzt aktuell hast du halt auch wieder nur 2 gelernte IVs mit Ciberco und Camacho drin. Und dann auf den Außenbahnen hast halt De Juan Jones. Ich glaube, der kann auch ein bisschen IV, aber es reicht halt trotzdem noch nicht. Malte Amundsen und Steve Moreira. Und ich glaube, Anders Herrera, der Leihspieler, ist auch noch ein V und Fasi kann das auch spielen. Also außen würde ich sagen, ist schon okay, aber die IVs fehlt von vorne bis hinten. Und ich würde noch sagen, man braucht mindestens noch 2 Stürmer. Dass man dann 3 Stürmer im Kader hat, dann kann man vernünftig, glaube ich, mitarbeiten.
Also was würden wir als MLS-Experten für eine Note geben?
Aktuell würde ich, ehrlich gesagt, würde ich eine 5 geben.
Ja, schließe mich an.
Ihr seid ja richtig hart.
Ja, aber du darfst ja nicht vergessen, wir haben einen Plus von 17 Millionen, das ist natürlich gut. Aber wenn du halt du da 2 Top-Spieler abgibst und du halt keinen guten Ersatz holst, dann ist das halt eine 5. Du hast zwar Geld geholt, hast doch Geld zum Ausgeben da, aber aktuell nichts geholt, um deine Fans und deinen Spieler zu befriedigen. Und das ist halt eine 5.
Weil aktuell liegt halt die ganze Last auf den Schultern von Diego Rossi. Er ist so dieser eine Star. Und halt auch dieser einzige. Man muss gucken, AC Jackson hat zwar eine gute Saison mit St. Louis gespielt, aber es war auch erst 23, aber ob er dieser Unterschiedsspieler wird, das wird sich halt noch zeigen. Du hast Dylan Chambaud aus Frankreich. Muss ich auch noch beweisen. Aber ich glaube, der kam auch schon letzten Sommer. Also der war schon eine halbe Saison da. Und dann hast du noch Lassi Lapainen von Montreal geholt, der immer solide gespielt hat, aber ist jetzt auch nicht der MLS-Spieler, wo man sagt, das ist der Star, mit dem kannst du wieder weit kommen. So, es fehlt noch dieses gewisse Etwas einfach. Du kannst halt nicht das ganze Sturm vorne auf Jaden Russell Rowe, der einzige Stürmer ist, lasten. Ist zwar ein junger Spieler, aber du brauchst noch neue Leute einfach. Du brauchst einfach noch ein bisschen Namen und vor allem die Verteidigung. Du kannst nicht mit 2 gelernten IVs oder sagen, wenn man Jones noch mitrechnet, 2,5 IVs in die Saison gehen. Das geht einfach nicht aus. Und ich habe jetzt die letzte Aufstellung noch angeguckt, das sah so aus, als hätten die auch mit Flügel gespielt, mit Arfesten und Rossi auf dem Flügel. Wenn man es dann so spielt, dann hast du halt auch nur drei Flügelspieler irgendwie. Also dann fehlt es auch wieder auf dem Flügel. Wenn du mit zwei Flügel spielst und nur drei im Kader hast, das wird halt auch nicht irgendwie gut ausgehen. Es sind Baustellen da. Sie haben gut Geld gemacht. Es sollte auch sonst noch gut Geld da sein. Ich denke mal, da muss noch was kommen. Man hat ja einen DP-Slot frei und deswegen aktuell ist es noch die Note 5.
Davon gehe ich übrigens auch aus, dass da noch was kommt, weil wenn du so einen dünnen Kader hast, dann hast du natürlich auch viel Kapazität, da noch Spieler zu holen. Und ehrlich gesagt, es ist ja auch gar nicht so schlau, dir im Winter die Spieler zu holen. Im Winter holst du dir so eine grundsolide Basis, aber jetzt im Sommer, da kommen dann die Spieler, die du perspektivisch länger nutzen willst, weil sie sehr teuer sind. Also ich vermute, dass die Crew eher aufs Sommertransferfenster abzielt.
Aber das haben halt andere Teams dann auch starke Spieler bekommen. Das muss man halt auch sagen. Also du kannst ja auch ein bisschen vorsorgen, aber wenn du das halt immer so machst, dann gehst du immer mit dem Risiko und Ding, dass du die ganze Saison in die Tonne klopfst, weil der Kader einfach nicht dafür gemacht ist und dann im Sommer ein paar gute Spiele machst, aber dann die Playoffs verpasst vielleicht. Es ist halt, ich weiß nicht, ob die Taktik so Sinn macht.
Die erste Partie haben sie gewonnen, die zweite Partie ist gegen die Refs, also auch machbar. Danach kommt der LAFC, das wird schon ein bisschen härter. Houston ist auch machbar, also die haben halt am Anfang auch eher die leichteren Spiele, wo man schon mal gut Punkte sammeln kann.
Wie gesagt, die Startelf steht ja, die ist ja, wie gesagt, die hatten jetzt auch nicht viele Abgänge, nur halt wenige, aber dafür gute Abgänge. Aber die Startelf an sich steht, plus wenn sich da jetzt ein, zwei Spieler verletzen, vor allem in der IV oder auf dem Flügel oder vielleicht der Stürmer, dann sieht es halt schon kritisch aus. Dann wird schon wieder so halb improvisiert oder man hat dann kaum halt Ersatz. Deswegen, ja, muss da noch ein bisschen was kommen, finde ich. Dann machen wir weiter. Oder habt ihr noch was zu Columbus?
Nö.
Ja. Dann machen wir weiter mit Philly. Ja, wie vorhin schon mal angesprochen, die haben einen neuen Trainer mit Bradley Carnell. Das heißt, jahrelang mit, wie hieß der Trainer davor, den sie hatten?
Ich habe das Gesicht vor Augen, aber den Namen nicht.
Ich auch. Jim Curtin, glaube ich. Jim Curtin war es. Wow. Naja. Philly war ein bisschen mehr los. Die haben zum einen Bruno Damani geholt aus Uruguay für 3,2 Millionen. Dann kam ein Denle Chenchakes von Metz. Ein Haitianer für 1,4. Indiana Vasiliev von St. Louis für knapp 1 Million und Jovan Lukic aus der serbischen Liga für 600.000. Das sind jetzt so, und Leihspieler Ian Galavinovic, ein Argentinier aus der argentinischen Liga, kam per Leih mit Kaufoption. Ich würde sagen, das sind so die wichtigsten Namen. Auf der Abgangsseite war Eigengewächs Jack McGlynn, der ja für 2 Millionen zu Houston ging. Das war ja der erste Only Cash Trade in der MLS. Zum einen ging dann noch José Martinez nach, also nicht der José Martinez, ein anderer José Martinez ging nach Brasilien für 1,8 und Damian Lowe ist in die Saudi League für 200.000 abgehauen. Und ich glaube, Julian Carranza ist noch ablösefrei zu Feyenoord Rotterdam, was ein großer Verlust ist für Philly, sowie Jack Elliott, der ablösefrei zu Chicago ist. Und Leon Flach, der ablösefrei nach Polen zu, jetzt muss ich es richtig aussprechen, Jagiellonia gewechselt ist, genau so. Das sind die wichtigsten Abgänge, würde ich mal sagen. Das heißt, dezent mehr Abgänge wie Zugänge, leider halt auch sehr viele ablösefreien. Also vor allem ein Flach, ein Elliott oder ein Carranza ist halt schon ärgerlich, dass solche Spiele ablösefrei gehen. Im Großen und Ganzen hat man eine Gesamtbilanz von -2,3 Millionen gemacht. Wenn man sich jetzt die Kader anguckt, wie gesagt, im Tor sollte alles klar sein. Da haben sie Andrew Blake, da haben sie Oliver Semle und noch Andrew Rick. Aber wenn ich jetzt so den Kader überfliege, sieht es ganz stabil aus. Ich denke mal, da wird nicht mehr viel passieren, außer man holt, gibt noch jemanden ab oder vielleicht, dass man, was ich mir noch vielleicht vorstellen könnte im zentralen Mittelfeld, dass da noch was kommt. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, der Kader von Philly steht. Muss sich halt jetzt wieder viel entwickeln, dafür ist ja Philly bekannt. Und dann mal schauen.
Mir sind zwei Sachen aufgefallen.
Aber warum?
Ja.
Punkt 1. Also ehrlich gesagt habe ich den Eindruck, dass Philly in dieser Offseason beziehungsweise schon in der davor irgendwie was falsch gemacht hat, wenn so viele durchaus auch wichtige Spieler dann ablösefrei verschwinden.
Ja.
Also da ist ganz schlecht gehandelt worden. Und mir ist aufgefallen, dass Philly von den MLS-Experten relativ schlecht eingestuft wurde. Und man ehrlich gesagt nicht davon ausgeht, dass Philly in dieser Saison den krassen Durchbruch haben wird. Gut, die MLS-Experten raten auch immer nur so ein bisschen ins Blaue, so wie wir ja auch. Von daher heißt es natürlich nichts. Aber auch sie scheinen nicht so richtig zufrieden zu sein mit der Offseason von Philly.
Ich glaube jetzt auch nicht, dass die so richtig krass wieder werden. Aber ich denke mal, dass die Saison zumindest ein Ticken besser wird wie letzte Saison. Wenn das Glück ein bisschen auf der Seite ist und die Spieler sich gut entwickeln, ist da, finde ich, auch die Playoffs drin. Was sie halt noch brauchen, meiner Meinung nach, ist ein DP. Den Slot haben sie noch. Ich glaube, haben die nicht sogar beide DP-Slot noch frei? Weiß ich jetzt gerade nicht. Ich meine, Ure ist einer. Ist Kai Wagner DP? Nee, oder?
Ich glaube nicht.
Ich glaube auch nicht. Und Blake eigentlich auch nicht. Ich meine, nur Ure wird DP sein. Also die haben noch DP-Slot, da könnten sie nachlegen. Ich glaube, Schaden wird es allgemein nicht. Aber das Grundgerüst steht halt um Blake, um Wagner. Ich denke mal auch, dass ein Quinn Sullivan eine große Rolle einnehmen wird. Ist ja der ältere Bruder von dem Wundertalent Kevin Sullivan. Auch Bedoya als Captain ist nochmal an Bord. Gastag und vorne im Sturm eben mit Ure und Neuzugang Baribo. Denke ich, wird so das grobe Grundgerüst stehen. Ja, was die Saison bringt, wie gesagt, es kommt halt jetzt darauf an, dass die Spieler oder wie sich die Spieler entwickeln, finde ich. Der Kader ist breit genug, man hat genug Spieler, man hat auch viele junge Spieler. Mal gucken, was dabei rumkommt.
Ja, aber ich finde, wie Anne gesagt hat, Philly hat viel falsch gemacht. Ich meine, es passiert ja immer mal, dass dir irgendein Spieler ablösefrei nach Europa verschwindet oder ablösefrei zu einem anderen Verein. Wie zum Beispiel Leon Flach, der einfach, ich will nicht sagen, in die Heimat wechseln will, aber ins Nachbarland von seiner Heimat. Und Philly hat halt zu viele Spieler verloren. Und deswegen ist auch für mich die Transferperiode nicht ganz so gut, weil sie holen jetzt einen Stürmer aus Uruguay. Overpaying den in meinen Augen. Und die haben schon zwei Stürmer. Also entweder da verschwindet noch einer oder die spielen Doppelspitze und hoffen oder pokern vielleicht drauf, dass sich einer verletzt.
Die spielen Doppelspitze. Also Uri und Baribo haben Doppelspitze gespielt.
Ah, okay. Ja, dann macht der Transfer schon, ich würde jetzt sagen, Sinn, aber vielleicht das Geld lieber in was anderes investieren und auf die gute Jugend bauen, weil es haben ja ein paar Mittelstürmer im Kader, die Jungs sind, und warum da nicht da mal einen ranführen langsam?
Ja, also ich finde, Stürmer an sich passt. Man hat mit Baribo und Damian zwei geholt und somit hat man dann mit Ure, Baribo, Damian die drei Stürmer, die halt meistens spielen wird. Und Chris Donovan hat man ja noch einen aus der Jugend, glaube ich, der schon ein bisschen MLS-Erfahrung hat. Und das sollen so die vier Hauptstürmer sein. Und dann wird halt noch einer aus der Jugend, denke ich mal, ein bisschen dran geführt. Das ergibt, wenn du Doppelspitze spielst, durchaus Sinn.
Ja, überzeugt.
Das ist nicht schlecht, glaube ich. Wenn ich jetzt den Dude aus Uruguay mal angucke, den die geholt haben, es ist eine gute Ablösesumme. Der hat, interessiert mich jetzt, was hat der gerissen in Uruguay? Ist halt nur die Liga in Uruguay. Der hat insgesamt, da gibt es eine Clausura und eine Apertura. In der Clausura hat er 19 Spiele, 9 Tore, 3 Vorlagen. In der Apertura hat er 18 Spiele, 3 Tore, 3 Vorlagen. Ja, okay, Werte. Ist 22 Jahre jung. Mal gucken. wie gesagt, er muss sich halt jetzt beweisen, hat eine gewisse Summe gekostet. Aber im Großen und Ganzen, ja, viele Spieler verloren, vor allem viele ablösefreie Spieler, wichtige Spieler. Finanziell war das nicht geil, auch qualitativ nicht. Qualitativ muss man sich jetzt erstmal beweisen mit den Neuzugängen, deswegen würde ich jetzt auch mal erstmal eine Note 4 geben. Ihr?
Ja, schließt mich an.
Okay. Dann gehen wir zu Atlanta. Die haben wir ja schon in der letzten Folge ein bisschen angeschnitten.
Ja gut, da ist, glaube ich, das sind uns, glaube ich, was die Note angeht, ziemlich schnell einig, oder?
Ich denke mal. Also Abgänge, wie gesagt, Thiago Almada ist für 19 Millionen oder 19,5.
Das war ja alles im Sommer.
Ja, aber will es einfach nochmal erwähnen, weil es mit reinfließt. Sonst hast du halt auf der Zugangsseite eben Almada-Ersatz, wird Miguel Almirón sein, für 9,5 für Newcastle geholt. Und du hast eben unseren Emmanuel Latelat für 21 Millionen Rekordablöse geholt. Und dann auch ablösefreien Amador Tokashi und Willie Rayleigh, was die dann so bringen. Mal gucken, sind es keine großen Namen. Ich glaube, Matheus Klich war der im Sommer schon da, das weiß ich jetzt gerade nicht. Ist aber auch bei Atlanta. Ja, also ich finde, die haben gut verstärkt wieder, auch finanziell stark zugelangt. Sind eigentlich, finde ich auch, wenn ich den Kader jetzt so überfliege, ganz gut aufgestellt. Es könnte vielleicht noch ein Stürmer kommen. Man spielt mit einem Sturmspitze mit Latelat vorne drin auf der, oder ja, dahinter hast du halt Notiare und Togashi. Ich weiß jetzt nicht, ob die so dieses MLS-Niveau haben. Vielleicht könnte da noch einer kommen. Sonst finde ich, ist es ein ausgeglichener Kader. Oder was sagt ihr?
Das ist in meinen Augen einer der stärksten Kader der Saison.
Oh, ich sehe gerade, apropos Stürmer, es gibt Gerücht von Atlanta United über Krzysztof Piątek. Ist aktuell der treffsicherste Stürmer in ganz Europa. Na, no, wäre tatsächlich noch krass.
Haben die noch einen freien DP-Slot?
Puh, ich denke mal, Almirón wird einen haben.
Ja.
Latelat.
Ja.
Und Miranchuk. Also, würde ich jetzt mal so schätzen.
Die kaufen sich zur Not.
Ich weiß es nicht hundertprozentig, aber würde ich jetzt mal so.
Aber, also was man...
Wie gesagt, Miami hat auch irgendwie einen Young DP-Slot. Also zur Not macht man den Latelat oder einen Almirón halt nicht 31, sondern 21. Dann geht es mit.
Deja irgendwie. Nee.
Was bei Atlanta auf jeden Fall auffällt, sie haben in den letzten Jahren quasi so einen Ausverkauf gemacht und dann aber immer nichts nachgeholt. Das haben sie jetzt endlich mal, also jetzt haben sie endlich mal Geld ausgegeben. Gar nicht so schlecht. Und das dürfte durchaus eine ganz gute Saison von ihnen werden.
Ja. Die haben auch tatsächlich...
Ich meine, für Miami hat es gereicht. Deswegen sind alle Atlanta dankbar, dass sie sich so geopfert haben. Das war alles seit Jahren geplant, weil sie genau wussten, dass sie 2024 in der ersten Playoff-Runde auf Miami treffen. Und nur durch diesen Ausverkauf kam es überhaupt in die Situation, gegen Miami zu spielen. Und es haben uns alle einen Gefallen getan.
Die haben tatsächlich auch nur eine Transferbilanz von minus 13.000 Euro. Also relativ ausgeglichen, gut verkauft, gut eingekauft. Ja, also ich würde dem Ganzen, glaube ich, eine Note 2 geben.
Ich wüsste nicht, was du besser machen kannst.
Ich würde, also, glaube ich, noch einen Stürmer hinter Latelat holen, dass der halt noch...
Ja, aber selbst dann, du musst ja schauen, die Innenverteidigung ist ja absolut genial, Mittelfeld absolut genial, offensiv absolut genial.
Ja, du musst,
und klar,
was ich mal ein bisschen dünn finde, ist tatsächlich die Linksverteidigerposition. Da haben sich nur Pedro Amador.
Ja, aber selbst dann, zur Not nimmst du ein LM, was eventuell auch LV spielen kann, dann passt es. Also sie kriegen von mir eine glatte 1. Also ich finde, du kannst es nicht besser machen. Also mit einem Minus von 13.000 kannst du es nicht besser machen, weil sie haben ja, wie du gesagt hast, sie haben 13.000 Minus als Transferbilanz, und besser kannst du nicht wirtschaften mit diesem Geld. Es ist genial.
Es ist stark. Aber die Eins jetzt noch geben, wenn da ein LV und vielleicht noch ein Stürmer hinter Latte gegeben hätte, dann wäre es die Eins. So mit den zwei ist es eine gute 2 plus auf alle Fälle, aber noch im Zweierbereich. Anne?
Ja, ich würde mal sagen 2 plus. Du findest bestimmt irgendwo auf dem Markt noch jemand, der zur Not nochmal nachverstärken könnte. Aber das war schon eine sehr, sehr gute Transferphase für die.
Dann, bevor wir zum nächsten Team kommen, machen wir noch eine kurze Pause. Und dann machen wir noch mit Cincinnati, Charlotte und DC weiter, meine ich.
Er war ein Künstler am Ball, ein Magier zwischen den Linien, doch Roberto Baggio war auch ein Spieler und Mensch voller Widersprüche. Ein Buddhist in einem katholischen Land, ein Star, der den Starkult verachtete. Er begeisterte die Fans von Fiorentina, Juve, Milan, Brescia, doch er passte nirgends in ein Schema. Warum lieben ihn die Italiener aber bis heute trotzdem und was macht ihn zu einer unserer 100 Fußballlegenden? Das hört ihr in unserer neuesten Podcast-Folge der 100 Fußballlegenden.
So, dann kommen wir zum Endspurt zu Cincinnati. Cincinnati, ja, da ging auch ein bisschen was ab auf der Transferphase, denn Luciano Acosta hat den Verein Richtung Dallas verlassen für 4,8 Millionen. Sonst, ja, keine größeren Namen. Ich glaube, Assad ist noch in die Serie B, wo die Liga nach Brasilien. Ian Murphy und Avi Sehm sind beide nach Colorado im Doppelpack. Sonst sehe ich da jetzt auch keine Namen, die irgendwie krasser wären. Kevin Casey war ja nur ausgeliehen. Der ist jetzt auch fest weg, er ist zum anderen MLS-Team gewechselt. Aber sonst war auf der Abgangsseite nicht mehr los. Acosta hat man dementsprechend auch ersetzt mit einem Evander aus Portland für 11,5 Millionen. Dann hat man noch Star-Transfer Kevin Benkei geholt von Brügge für 15,3 Millionen. Und eben Luca Orleano, der letzte Saison schon per Leihe da war, den hat man dann die Kaufoption gezogen mit 2,5 Millionen. Sonst sehe ich jetzt, man hat auch per Leihe von Middlesbrough Lukas Engel geholt, ein Däne. Das war so die Transferphase von Cincinnati. Das macht dann eine Bilanz von minus 24 Millionen Euro. Das heißt, ja, man geht jetzt erstmal in die roten Zahlen und hofft dann eben auf starke Saisons oder eben wieder starke Verkäufe nach der Saison. Aber man muss festhalten, mit Evander und Denkey, finde ich, hat man durchaus sehr starke Spieler geholt. Also Evander war ja für Portland richtig stark. Und denke, er hat ja in Europa, also beziehungsweise in Belgien, auch alles kurz und klein geschossen. Da hat man ja auch gedacht, dass er zum anderen Team wechselt. Ich glaube, 17 Spiele, 10 Tore, eine Vorlage in der belgischen Liga letzte Saison. In der Saison davor sah es jetzt nicht anders aus. Also da hat er auch fast so viele Tore wie Spiele. Von dem her, ja. Und hat er in seinem ersten Debütspiel ja auch gleich getroffen. Und sonst, wenn ich den Kader so überfliege, die Positionen sehen eigentlich alle gut besetzt aus. Auch hier, man hat jetzt nur einen nominellen Linksverteidiger mit Lukas Engel. Da könnte vielleicht noch was kommen. Aber sonst die rechtlichen Positionen, finde ich, sind alle gut besetzt. Oder was sagt ihr?
Es sieht erstmal soweit okay aus.
Also der Kader ist auch komplett.
Ja. Man spielt auch mit einem 4-2-1-2, also ohne Flügel, mit zwei ZMs, einem Zehner und Doppelsturm vorne. Das heißt, man ist dort dementsprechend auch der Kader gestaltet ohne Flügelspieler. Geht vollkommen klar. Vorne im Sturm, Zweiersturm, gut, man hat halt Denki, Corey Baird und Sergio Santos. Ja, Orleano kann, glaube ich, auch im Sturm spielen. Und dann hat man noch aus der Jugend einen Rumänen mit Stefan Cirilla oder so. Ja, ist okay. Vielleicht, wie gesagt, der LV, vielleicht noch einen Stürmer, aber sonst Top-Kader. Ich würde sagen, von den Noten her, rein von der Qualität an Spielern, würde ich dem auch eine 2 geben.
Was mir auf jeden Fall auffällt, Innenverteidiger,
kann man sich anschließen.
Könnte das eventuell auch da ein Problem geben? Weil sie haben gerade zwei Ausfälle, die zwei sehr erfahrene MLS-Innenverteidiger sind, Matt Miazga und Nick Haglund.
Mhm.
Die fallen beide wahrscheinlich auch länger aus. Also Matt Miazga mit einem Kreuzbandriss,
ja.
Der andere mit einem...
Der ist aber in der Regenerationsphase.
Also schauen wir mal, wie lange die jetzt noch ausfallen. Wenn jetzt während der anderen Spiele was passiert, könnte es blöd werden, aber noch sind sie okay ausgestattet. Und wenn die anderen beiden wieder zurück sind, dann ist ja alles fein. Aber bis dahin müssen sie aufpassen.
Aber
beide haben sich zum selbigen Zeitpunkt mehr oder weniger verletzt. Also beide im Juni 24 mit dem Warenbeinbruch fällt so auch lange aus und mit dem Kreuzer hier auch. Ich glaube, die sind jetzt langsam wieder in der finalen Phase der Regeneration und im April, spätestens Mai, wenn es dann wirklich wärmer ist, sehen wir die auch wieder.
Müssen wir hoffen, da gebe ich alle tatsächlich recht, weil die ja mit der Fünferkette spielen, das heißt mit drei IVs und mit Robinson, HDB und Flores spielen halt dann alle drei restlichen IVs, die noch übrig bleiben. Deswegen, und auf der Ersatzbank sehe ich jetzt auch keinen IV, deswegen, ja, kann man nur hoffen, dass die drei ziemlich fit bleiben, dass die anderen zwei schnell zurückkommen. Ja, könnte mir vorstellen, dass da vielleicht noch einer kommen wird, einfach um sicher zu gehen. Würde, glaube ich, nicht schaden. Welche Noten, Daniel, du hast ja schon gesagt, Anne, welche Note gibst du?
Ich würde mal sagen, 3+. Nicht schlecht, aber auch nicht so super krass.
Dann kommen wir zu Charlotte FC, die mit dem geilen schwarzen Trikot. eine der wenigen Sachen, mit was man Charlotte irgendwie assoziiert. Ja, Transferphase war jetzt nichts Aufregendes bei denen. Enzo Copetti ist für 4 Millionen nach Argentinien gewechselt. Karol Swiderski war, glaube ich, ein DP, der Pole, der ist für 2 Millionen nach Griechenland zu Panathinaikos. Der Ex-Schalker Jere Uronen ist nach Schweden. Und sonst sind, glaube ich, noch Junior Urso und Scott Arfield ablösefrei, der eine nach Houston, der andere zu Bolden nach England. Neuzugänge hat man einen bekannteren Namen mit Wilfried Zaha geholt. Per Laie, Leihgebühr 2,7 Millionen, sehr hoch. Ich weiß jetzt nicht, ob es da eine Kaufoption geht. Ich habe jetzt noch nichts gelesen, irgendwie diesbezüglich. Ich denke mal eher nicht, aber interessanter Transfer. Man hat noch von Portland Eric Williamson geholt. Und von Fulham ablösefrei Tim Ream, der Oldie. Und sonst, genau, und man hat Pep Biel nochmal für eine zweite Leihphase ausgeliehen. So, das war, ja, wie gesagt, ist nichts Besonderes, finde ich. Saha ist so der einzige gute Star. Gut, Tim Ream ist auch ein sehr interessanter Name, ist jetzt schon 37, hat im US Men's Team eigentlich immer regelmäßig gespielt. Mal schauen, was er jetzt noch in der MLS so leisten kann. Mit seiner Erfahrung hilft er bestimmt und Saha. Ja, der könnte tatsächlich der Unterschiedsspieler werden bei Charlotte. Aber sonst, ja, großer Kader, aber jetzt nichts ultra krasses, das irgendwie irgendwo heraussticht. Ich denke mal, der wird irgendwie funktionieren und im Mittelfeld landen. Ich gebe dem eine Note 3.
Ja.
Die spielen auch tatsächlich in einem 4-1-2-2-1, also mit einem ZDM, zwei ZMs, zwei Flügeln und einem Stürmer. Und ja. Anne, hast du noch was zum Kader?
Nö. Recht unspannt.
Ja, der ist echt unspannt, alles relativ gut besetzt, also da kann man echt nichts sagen. Ich weiß jetzt auch gerade nicht, wer so DPs ist. Können Leihspieler DPs sein?
Klar.
Schon, oder?
Ja, klar.
Also würde ich mal stark davon ausgehen, dass ein Saha DP ist. Aber wer dann sonst noch bei Charlotte DP ist, keine Ahnung. Habe ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht im Kopf. Wenn ich die Namen so durchgehe, würde mir da aber auch keiner einfallen, der das sein könnte. Also da hätte Charlotte noch ein bisschen was offen. Dann kommen wir zu DC United. Das Sorgenkind der letzten Jahre.
Du lässt hier, glaube ich, Dingens aus, oder? DC United, New York City FC, oder?
Die sind bei mir
hinten. Die sind doch ja, alle punktgleich.
Ich möchte... Ah ja, stimmt, sorry, mein Fehler.
DC United hat ja mit Troy... wie spricht denn eigentlich auf? Lisinse? Wie spricht man den Trainer aus? Ah ne, den müsst doch du ein bisschen besser kennen hier.
Ich meine Troy Lisinse, aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher.
Listen, ich bin mir gerade auch unsicher. Aber der war ja mal bei den Red Bulls, also. Auf alle Fälle, auf den Abgängen haben sie Akin Minboni verkauft, 18-jähriges Talent für 1,5 Millionen plus Bonis an Bournemouth in die Premier League. Teotore Q di Pietro, das ist ein Namenwahnsinn, ist für 1,1 Millionen zu Colorado, war auch ein Cash-Trade. Und Christopher McVay haben sie an San Diego verloren. Aber ich würde mal sagen, die Pedro und Akin Boni waren junge Spieler, aber noch nicht diese tragenden Stützen, dass die irgendwie schmerzhaft wären. Sonst sehe ich da jetzt auch keine krassen Abgänge. Der Vertrag von Tyler Müller als Ersatztorwart wurde zum Beispiel nicht verlängert am Ende der Saison. Und Steven Birnbaum hat seine Karriere beendet. Auf der Zugangsseite sieht es auch eher durchschnittlich aus. Also Matt Boris Enno von Israel, aus der israelischen Liga, 2,25 Millionen. Und sonst genau noch den Keeper Yoon Hong Kim, der ziemlich gefeiert wird in der MLS-Community, 21 Jahre jung, knapp 500.000 Euro hat er gekostet. Und von San Diego hat man noch Hoshei Kiema geholt, einen 22-jährigen Japaner. Lucas McNaughton von Nashville, kanadischer Nationalspieler, ist noch nennenswert, würde ich sagen. Und der Müller-Ersatz, also als neuer Ersatztorwart, ist Luis Baranza vom New York City SC. Sonst, ich gehe mal so die... Nö, sonst war eigentlich keine großen nennenswerte Neuzugänge. Das heißt, ja...
Sie hatten sich ja schon zum Ende der Saison Jordan Farr geholt aus der USL als Torhüter. Mhm. Der kann schon was so. Also ist schon durchaus auch einer der guten Torhüter. Also ich glaube, was so die Torhüterposition angeht, braucht man sich bei DC jetzt gar nicht so die Sorgen machen.
Nee.
Da haben sie einen recht großen, soliden Pool.
Ja, also...
Die haben trotzdem den schlechtesten, also bei DC, die haben trotzdem den schlechtesten Marktwert. Also da wird es natürlich zeigen, wie hier der Trainer damit kocht.
Die Torhüter ja, bei San Diego natürlich... sind noch schlechter. Vom Marktwert her. Also wir reden jetzt so vom Marktwert. Aber ich glaube...
Wenn wir jetzt hier... Ja. Ist ja trotzdem so. Ich meine, DC hat jetzt seit Jahren dieses Problem. Ich meine, klar, du willst ja Werte schaffen in einem Kader und seine Marke ein bisschen pushen. Und das kannst du halt mit Transfers nicht. Deswegen weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Zumal die jetzt nicht die starken Spieler geholt haben. Klar, die haben ihre Defensive ein Stück weit verstärkt. Ist auch wichtig. Aber weiß nicht, also
da fehlt es halt auch.
Wenn du halt nicht investierst, gewinnst du nicht.
Also Bendeke ist der einzige DP, ist auch Captain und trifft regelmäßig. Oder Sefi ist ja Golden. Ja, Tosche zum König letzte Saison geworden. Aber sonst, da fehlt es halt auch noch mal ein bisschen eben an DP-Steilkraft oder einen Young-DP irgendwie. Dass man da was Interessantes ranholt. Ich würde sagen, auch groß und ganz ein sehr durchschnittlicher Kader. Mich würde es nicht wundern, wenn die wieder irgendwo unten rumgurken. So typisch DC. Vielleicht erreichen die auch was, das weiß man jetzt nicht. Die IV, denke ich, mit McNaughton ist gut besetzt. Wie gesagt, im Tor sind die top besetzt. Kim wird starten, ist 21 Jahre erst jung. Ein starker Keeper in Südkorea. Und dann hast du halt Baranza und Farr, zwei Ersatzkeeper, wo man schauen muss, wer hier die Nummer 2 wird. Aber ich glaube, da kannst du dich absolut nicht beschweren. Sonst, DC United spielt in einem 4-2-3-1, ganz klassisch. Da finde ich, ist auch der Kader ganz gut aufgebaut. Auch dort, man hat jetzt nur einen nominellen Linksverteidiger mit dem Österreicher David Schneck. Da könnte vielleicht noch was kommen, aber sonst die anderen Positionen, finde ich, sind soweit gut besetzt. Ich würde dem Ganzen eine Note 4 geben. Dadurch, dass halt einfach die Qualität an den Neuzugängen einfach fehlt.
Ich meine, wir gehen ja nach Team und nach Ambitionen, deswegen bin ich nicht deiner Meinung mal.
Mhm.
Und gebe da wirklich eine 4 bis 5. Ich meine, klar, der Crew haben wir, glaube ich, eine 5 gegeben. Aber die Crew hat natürlich andere Ambitionen. Und für DC United war die Transferperiode aus DC Uniteds Sicht ein Stück weit besser als die der Crew aus Sicht der Crew.
Ich habe doch auch eine 4 gegeben.
4 bis 5.
Ja, gut, das ist ja fast dasselbe.
Da gebe ich eine 5.
So, jetzt bist du nicht mehr meiner Meinung. Anne.
Ja, also gibt auf jeden Fall krassere Teams vom Kader her als DC United. Ich sag eine 4. Ich bin nicht so kritisch wie ihr.
Ich habe auch eine 4 gesagt. Hallo?
Aber für mich ist es ja auch recht, wenn die schlecht spielen, wenn sie vieles verlieren. Von daher ist es mir völlig egal. Je schlechter, desto besser eigentlich.
Es wird halt auch kein mehr wundert bei DC, weil die halt immer da irgendwo rumgurken.
Wenn wir ungefähr die Hälfte abklappern wollen, müssten wir noch einen Verein machen. Sollen wir noch einen durchklatschen?
Machen wir kurz New York City FC. Ich meine, die haben ja...
Willst du den New York City FC? Okay.
Die haben ja quasi keinen Cent investiert.
Dann besprechen wir noch kurz den New York City FC. Ja, Abgänge. Sie haben Santiago Rodriguez für 14,3 Millionen an Botafogo in die Serie A verkauft, nach Brasilien. Nicolas Azevedo für 2, fast 3 Millionen auch in die Serie A nach Brasilien. Baranza, wie schon erwähnt, ist zu DC United. Und ein Transfer, den ich absolut nicht verstehe, ist Christian McFarlane, 18-jähriges Talent, der ablösefrei zu Man City wechselt, beziehungsweise zur U21 in die Premier League 2.
Das habe ich auch nicht verstanden. Und dann hast du noch per Draft. Und die haben das komplett gefeiert. Ich verstehe es einfach nicht.
Ja, ich auch nicht. Also der hat letzte Saison in der MLS, hat er seine ersten Steps gemacht im ersten Team. Ist viel eingewechselt worden, hat, glaube ich, aus einer Land das Spiel von Anfang an gespielt, aber noch nichts, dass du sagen kannst, er ist gefestigter Spieler oder er hat sich irgendwie bewiesen oder so. Er hat nur seine First Steps gemacht. Das heißt, eigentlich wäre diese Saison jetzt 2025 in der MLS für ihn sehr wichtig gewesen, um zu sehen, was er wirklich kann. City muss extrem viel von ihm halten, dass die ihn jetzt schon holen, aber für ihn persönlich ist dieser Wechsel nicht so geil, glaube ich.
Das wird so ein Ding wie mit Caden Clark. Hat mal eine ganz gute Saison gespielt oder mal so ein paar ganz gute Spiele, erste Akzente gesetzt, aber noch wahnsinnig jung. Dann wird er verpflichtet. Ich weiß gar nicht, was hat City jetzt gerade für Pläne mit dem? Also die werden ihn natürlich irgendwo hinverleihen, vielleicht sogar zum New York City FC doch nochmal zurück.
Er spielt U21 aktuell.
Ach, wow, ja, na gut, okay, dann wird er da erstmal spielen. Aber ja, genau. Das ist einfach viel zu früh.
Ja, da gebe ich dir recht. Sonst hat man noch an den Draft an San Diego Thiago Andrade verloren, der aber von San Diego dann auch gleich weiter ist zu Toronto und von Toronto nach Brasilien, glaube ich, oder so. Also der ist auch schon weg in der MLS. James Sands ist ja im Winter per Leihe zu Pauli gewechselt oder schon kurz vor Winter, glaube ich. Glaube, es gibt noch eine Leihoption auf ein weiteres Jahr.
Der ist jetzt verletzt, also selbst wenn er zurückkäme. Und ich glaube, das war gar nicht so eine schwache Verletzung. Ich glaube, es war sein Saison aus. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, wie da der Status ist.
Sprunggelenk.
Warte mal. Ich schau gerade, ob ich...
Ja, machen wir aber weiter im Kontext. Also wie gesagt, die Transferperiode ist halt absolut schwach. Also wirklich da... Die haben ja alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Die haben ihre Top-Spieler abgegeben. Klar, die haben jetzt 18 Millionen auf dem Konto und ein Plus von 18 Millionen, aber bringt ja halt nichts, wenn.
Hallo, die haben 0 Euro ausgibst. Die haben ablösefrei Greg Ratschitzing geholt als dritten Torwart.
Sorry. Also, ich sag's, wie es ist. Es ist eine Klappe. Also, selbst das 6 ist noch gut gemeint. Normalerweise dürftest du das nicht mal benoten, weil es dann einfach so.
Man muss auch dazu sagen,
Ist ja nicht mal ungenügend, es ist ja nicht vorhanden.
Ja. Man muss halt auch dazu sagen, die Transferphase geht ja noch. Wir machen es halt jetzt Stand jetzt, weil die MLS einfach jetzt langsam anfängt. Das heißt, es werden da, ich hoffe einfach mal aus New York Sicht doch Transfers kommen. Musst du eigentlich, ich stimme da nicht zu, aktuell ist es einfach eine 6. Da ist nichts verstärkt worden und du hast halt 2 gute Spiele abgegeben oder 3. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass da noch was kommen wird. Wie gesagt, in der MLS läuft ja die Transferphase gefühlt noch bis Ende März oder so. Also noch genug Zeit, wen auch immer man sich dann da angelt. Aber ja.
Also ich will noch kurz sagen,
Anne?
Die Transferphase von Ihnen war in der Tat sehr merkwürdig. Allerdings haben Sie trotzdem einen recht starken Kader, weshalb Sie da auch wahrscheinlich gar nicht so viele Hausaufgaben hatten. Also Sie haben immer noch genug Spieler, um vernünftig spielen zu können. Und da wird bestimmt noch der ein oder andere Spieler kommen. Auch wenn es für mich natürlich, also von mir aus können Sie halt einen ganz schlechten Kader haben und alles verlieren. Ist auch fein. Habe ich kein Problem mit.
Ja, der Kader an sich steht. Der ist ja an sich noch ganz okay. Aber wenn man jetzt die Transferphase einfach bewertet, ist es nicht gut. Oder kannst du halt auch schwer bewerten ohne oder beziehungsweise mit einem Neuzugang und das ist der dritte Torwart. Also, ja. Okay. Dann würde ich sagen, war es das mit den ersten Teams, die wir so kurz analysiert haben, was die Transferphasen zurückgegeben haben, wie die Kader stehen. Nächste Woche nehmen wir dann die restlichen Teams der Eastern Conference ran. Das wären dann Inter Miami, Toronto, Nashville, New England, Montreal, die Red Bulls, Chicago und Orlando. Und es wird natürlich auch einen weiteren MLS-Spieltag geben. Dann würde ich sagen, habt ihr noch irgendwas auf dem Herzen?
Nein.
Nein, du musst zum Training.
Ich muss zum Fußballtraining, genau. Deswegen beenden wir jetzt das Ganze, denn ich habe noch 15 Minuten. Bis Trainingsbeginn.
Und danke fürs Reinhören.
Dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend, Tag, wann auch immer ihr das hört. Bis nächste Woche. Aus die Maus.
Tschüss.
Sportfrei.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.